Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Staffel des Makler-Podcasts. Und die sechste Staffel ist eine ganz besondere Staffel, denn wir haben zum allerersten Mal eine komplette Staffel mit 10 Episoden über ein einziges Immobilienfranchise. Und wer fester Zuhörer des Makler-Podcasts ist, der wird sich schon denken können, über was für ein Immobilienfranchise es geht. Es geht nämlich um das Franchise, dem ich selbst angehöre, nämlich Kensington Finest Properties International. Und wir stellen in der sechsten Staffel des Makler-Podcasts verschiedenste Persönlichkeiten aus dem Head Office vor und dazu auch noch die ein oder andere beziehungsweise den ein oder anderen Lizenznehmer der Firma Kensington. Wenn du also wissen willst, wie baut man überhaupt ein Immobilienfranchise auf was muss ich achten und welche Leute werden bei sowas überhaupt benötigt, über was für Themen sprechen wir und wie gehe ich überhaupt strategisch vor, dann solltest du dir die sechste Staffel ganz genau anhören. Ich danke dir schon jetzt fürs Zuhören, teile gerne die Folgen, lass einen Like da, lass eine Bewertung da und gib mir auch sehr, sehr gerne Feedback, wie du diese Special Staffel empfunden hast. In der heutigen Folge begrüßen wir Hilmar Ulrich im Makler-Podcast. Ich war persönlich in Bremen und habe mit Hilmar über das Thema Baufinanzierungen gesprochen und wie man sich als Unternehmer Kapital beschaffen kann. Denn Hilmar ist CEO von Kensington Financial Services. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Hilmar, dass du Experte bist, wenn es um Kundengespräche geht, wenn es um Finanzierungen und sowas geht. Lass uns doch mal vielleicht mal da einsteigen, dass die Zuhörer überhaupt verstehen, wer bist du, wie bist du hergekommen, wie bist du zu dem Unternehmer geworden, der du jetzt heute bist?
Ja, so ganz klassisch, wenn wir nach hinten gucken, habe ich, wie viele auch, eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische Ausbildung gemacht, zum Versicherungskaufmann, damals aber schon vertriebsorientiert. Da hat schon irgendjemand erkannt, dass ich das mit Menschen gerne mag, vielleicht auch kann. Dann habe ich im Konzern, an dem ich auch gelernt habe, noch ein paar Angestelltenbereiche mir angeschaut, war da noch ein bisschen tätig und wurde dann relativ schnell auch mir bewusst, dass das mit dem Angestelltenverhältnis und meiner Einstellung zum Leben oder zum Erfolg oder was ich nachher irgendwann möchte, das passte nicht so gut. Ich wollte Verantwortung haben, wollte auch dafür selbst Sorge tragen, damit das, was ich mir vorstelle, wie ich es empfinde, auch so klappt. Das wird als Angestellter, glaube ich, gerade auch im Konzern, wird das nichts. Hab mich dann selbstständig gemacht mit einem Partner zusammen, war dann auch gute 15 Jahre fast bei dem Konzern selbstständig tätig, habe dann erkannt, dass die Zeiten sich gedreht haben, dass die Leute nicht nur von einer Marke betreut werden möchten oder Verträge kaufen möchten oder beraten werden möchten, sondern die Vielfalt möchten. Bin dann gewechselt. Das Ganze spielte sich im Versicherungsbereich an, vom Konzern, festen Ausschließlichkeitskonzern, zum Makler und habe mich dann einer Maklerplattform angeschlossen, da überwiegend meine gewerblichen Kunden einfach gesagt haben, wir können nicht an Ausschreibungen jeden Tag teilnehmen, uns jeden Tag dem Markt stellen, aber uns gegenüber sitzt sicherlich seit 15, 20 Jahren immer der gleiche Typ, witzig. Das läuft auch alles, aber wir hätten auch mal gerne gewusst, was das beim Anbieter A, B, C, D kostet oder was die Bedingungen sind, wie das Wording ist, etc. pp. Das hat mich dann, wie gesagt, zu dieser Maklerplattform getrieben. Habe immer neben den Versicherungen auch das Anlagegeschäft gemacht und das Finanzierungsgeschäft. Aber von der Aufteilung her war es sicherlich 70% das reine Versicherungsgeschäft in allen Facetten. Und da eigentlich war es immer die Personen. Personen verkaufen, Personen beraten. Personen können Vertrauen wecken oder halt nicht. Empathie wäre da schon vom Vorteil. Die reine Fachkenntnis, glaube ich, bringt im Vertrieb nicht so viel, sondern das reine Nasengeschäft ist da, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. Und während der selbstständigen Tätigkeit vor, glaube ich, 15 Jahren fing es schon an, dass ich Kunden natürlich auch beraten haben, die sich selbstständig machen wollten, festgestellt habe, dass viele von denen Ängste haben. Ängste, was, ich sage das mal ganz platt und einfach, Steuerberater, Banken betrifft, Finanzamt betrifft. Diese Ängste teile ich nicht so, das sind ja auch nur Menschen. Und da fing es an, dass mich Leute dort auch um Rat gefragt haben, wie wir das heute als Consulting nennen. Und dann fing ich an, einfach die nicht nur zu beraten, sondern denen auch gesagt habe, wenn ich euch berate, wäre ich auch gerne eine Zeit lang zum Anfang an eurer Seite. Da fing meine Beteiligung an kleinen Unternehmen, wirklich Kleinstunternehmen an. Da habe ich dann den Bankenbereich, Finanzamt, Anträge, Gewerbeanmeldung, etc. sowas gemacht, weil das, finde ich, haben viele Menschen Angst vor. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dort sitzen auch alles Menschen, wenn man dann Fehler macht oder es nicht weiß, wie alles im Leben, und einfach sagt, Entschuldigung, ich weiß gerade nicht weiter, lächelt dabei, dann läuft das schon. Das habe ich aber immer nur eine Zeit lang gemacht, weil auf Dauer kann ich da nicht helfen, sondern nur immer so 2, 3, 4 Jahre. Deswegen wirklich von Kleinstunternehmen an bis zum Schluss zu einem Putzunternehmen mit jetzt mittlerweile gut 100 Mitarbeitern und einem Umsatz von, ich glaube, zwischen 1,5 und 2 Millionen. Da habe ich aber keine Beteiligung dran oder sowas, habe die nur zum Anfang beraten. Und dann trennen sich die Wege, weil irgendwann kann das derjenige, der das operative Geschäft macht, sicherlich wesentlich besser als ich und braucht mich dann auch so gesehen nicht. Zu Kensington oder zu der Tätigkeit, mehr Finanzierung zu machen, bin ich eigentlich nur durch den Markt gekommen. Die 1% Philosophie in den Finanzierungsbereich schwemmt natürlich ganz viel Interesse da rein und nicht nur am schnellen Geld, sondern ich glaube, Leute, die vorher sich mit Immobilien oder Finanzierung und allem drum nicht beschäftigt haben, die taten es dann und ich eigentlich auch mehr. Und dann kam einfach die Nähe zu Daniel Malek, hatten ein schönes Gespräch beim Italiener und haben dann beide irgendwie festgestellt, ich weiß gar nicht, wer es von uns beiden war, ich bin mir ganz sicher, ich nicht, weiß es aber nicht, dass es bei so einem schönen und innovativen und wirklich familiären Franchise-Unternehmen Sinn macht, in der Nähe eine Finanzierungsplattform, eine Finanzierungsebene einzubauen zu haben. Und ja, dann haben wir das beim Italiener beschlossen, dass wir es brauchen. Einer muss es machen. Dann war ich das dann wohl. Und waren die Anfänge. Haben wir das mit einer kleinen Firma im Testballon gestartet, um zu gucken, funktioniert das, wird das angenommen, wie sehen das die Makler? Denn ich finde immer ganz gut, wenn man Sachen einfach mal auch testet und nicht testet am lebenden Kunden, das ist ein bisschen blöd, sondern an dem, dem man eigentlich eine Hilfestellung geben möchte. Und das sind ja am Anfang die Makler, denn ein Makler wird ja wohl ein elementares Interesse haben, dass er weiß, dass er ein Haus verkaufen kann, aber dass auch der es kauft, das bezahlen kann. Ja, das haben wir dann ausprobiert, hat super geklappt. Und hat mich Daniel tatsächlich zu einem Konkurrenten geschickt. Das war damals der Geschäftsführer André Döring. Und so habe ich den kennengelernt. Eine für mich zum Anfang etwas surreale Vorstellung, als ich zum Termin gefahren bin, dass ich jetzt tatsächlich zur Konkurrenz fahre, um mich mit denen auszutauschen. Das war mir bis dato ein bisschen fremd. Es war aber gleich auf Anhieb ein sehr warmes, freundliches Gespräch auf Augenhöhe und hatte eigentlich wenig mit Konkurrenz zu tun, sondern war ein Austausch. Wir haben dann auch tatsächlich 2, 3 Projekte zusammen gemacht, Kunden. Und das lief ganz professionell, hat mich sehr beeindruckt, die Art und Weise. Dann hat André sich überlegt, er möchte sich von seiner Firmengruppe, die er selbst aufgebaut hat, trennen, möchte da aussteigen. Und so haben wir zusammengefunden. Erst musste er den Verkauf abwickeln und dann haben wir eigentlich angefangen, uns Gedanken zu machen, ob wir nicht zusammen was Größeres aufbauen wollen. Und dann haben wir uns irgendwann, das war nicht beim Italiener, das war in einer Lokalität, so wollen wir es mal sagen, haben wir uns dann eingeschworen, so will ich es mal nennen, und sind dann eigentlich von diesem kleinen Testballon für mich in eine große Geschichte eingestiegen, wesentlich größer. Und zwar nicht nur größer, meine ich, in Volumina oder Erfolg oder sonst was, sondern größer in Verantwortung. Durch die Umbenennung von dem Testballon Finago in Kensington Financial Services ist es ja erstmal nicht nur eine Umbenennung und eine Strategie, wir wollen jetzt das machen, sondern dadurch ist die Verantwortung schon auf unserer Seite in der Geschäftsführung unwahrscheinlich gewachsen, denn dadurch weckt man ja auch Erwartungshaltungen. Erwartungshaltung bei den Maklern, dann vertrete ich ein Logo, ein Brand, eine Marke. Das ist natürlich eine Riesenverantwortung, der wir uns jeden Tag bewusst sind und auch hoffentlich bewusst werden in dem, was wir tun. Wir arbeiten hier mittlerweile mit einem zusätzlichen Berater. Wir sitzen jeden Tag wie in einer Familie zusammen, besprechen die Vorgänge einzeln, sind da mit uns selbst, dem sehr kritisch, tauschen uns unendlich vertrauensvoll aus. Mit Kritik kann ja nicht jeder umgehen, weil es keine, in meiner Wahrnehmung, wenn man das untereinander tut, keine Anklage ist, kein Vorwurf, sondern etwas ist, woraus man lernen kann, wie man es besser machen kann. Und ich weiß auch nicht alles, bei weitem nicht. André vielleicht mehr, Olli auch. Und dann tut man sich zusammen und möchte eigentlich nur, dass das Projekt umgesetzt wird oder halt der Makler eine schnelle Info kriegt, das kann man nicht. Das können wir nicht, das kann man nicht umsetzen. Dabei ist eigentlich nebensächlich, mit wem wir hinter uns arbeiten, also welche Plattform. Wir haben uns zum Anfang für eine Plattform entschieden und der dir auch eine Ausschließlichkeit in Anführungsstrichen zugegeben stellen. Aber jetzt fest, wir brauchen einfach im Markt eine breitere Aufstellung, um auch den Maklern einfach schneller zu sagen, der ist finanzierbar. Das ist auf den ersten Blick sicherlich relativ einfach, aber dazu gehört ja nicht nur einfach, sich die Gehaltsabrechnung anzugucken und das Objekt anzugucken. Die Objektdaten bekommen wir hervorragend aufbereitet aus unserem Haus Kensington. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem kommt ja nachher, wie sehen die Kontoauszüge aus, wie ist die Schufa, was hat der noch so Verbindlichkeiten? Wie ist zurzeit die Bankwelt strukturiert? Und das ist einfach unendlich facettenreich. Und was möchte am Ende des Tages der Kunde? Möchte er nur den Zins vergleichen? Und ist es ein jemand, der von Pool zu Pool springt und wir sind Nummer 47? Dann wird es natürlich leicht, weil das ist kein Geschäftsmodell, was wir für uns so präferieren. Oder möchte er wirklich die Beratung? Wie sieht es mit Eigenkapitalquote aus? Wie sieht es mit Sondersicherheiten aus? Wie sieht es mit zurzeit zum Beispiel Bausparer im Geschäft aus oder in der Beimischung zur Finanzierung? Wie sieht es mit einer Großbank aus, Commerzbank, Deutsche Bank? Wie sieht es mit einer Sparkasse, Volksbank aus? Wie sind die Bearbeitungszeiten bei den Banken? Wie ist die Unterlagenlage bei ihm? Hat er Altlasten, Kinder, Scheidung, Unterhalt, sonstige Verbindlichkeiten? Was für Verbindlichkeiten sind das? Wie kann man damit umgehen? Bürgen etc. pp. Das ist unwahrscheinlich facettenreich. Die Makler helfen da bei den Immobiliensachen halt wirklich sehr gut mit. Da kommunizieren wir ganz offen mit. Da ist natürlich auch immer so eine Unterlagenproblematik. Manche Banken wollten bemaßte Zeichnungen, Schnitte haben. Manchmal sind die Flurkarten und die Grundbuchauszüge einfach alt, was in der Natur der Dinge liegt. Aber das sind unsere Tätigkeiten und da haben wir uns einfach eingeschworen, dass wir das verantwortungsvoll mit dem Namen Kensington Financial Services machen wollen.
Lass uns da mal kurz nochmal einsteigen. Jetzt gehen wir doch mal in das Beispiel, ich bin jetzt Makler, ich bin jetzt ganz am Anfang meiner Karriere, bin noch jung, habe noch gar keine Ahnung, wie so eine Finanzierung läuft. Ich meine, klar, wenn man mal ein gewisses Alter hat, da hat man vielleicht selbst schon eine Immobilie mal finanziert, weiß schon den Prozess aus Sicht des Kunden. Kannst du uns mal abholen? Klar, jedes Beispiel ist individuell, logisch, aber jetzt mal so klassisch, ich habe einen Kunde, der will ein Einfamilienhaus kaufen, ist vielleicht eine Familie mit einem Kind. Jetzt hast du gesagt, wir Makler bringen natürlich die Objektunterlagen. Du hast jetzt auch schon angesprochen, es sind ja nicht immer alle Objektunterlagen vorhanden, weil vielleicht mal die Bauakte nicht vorhanden ist beim Bauamt. Der Eigentümer hat es mal zwischenzeitlich gekauft, hat selbst keine Unterlagen bekommen. Wir haben selbst bei mir im Büro schon die unterschiedlichsten Fälle erlebt, von dass eine Bank sagt, wir brauchen vielleicht gar keine Wohnflächenberechnung, okay, bis hin zu, wir brauchen eine Wohnflächenberechnung vom Architekten gestempelt und wenn die nicht vorliegt, muss die neu erstellt werden. Wir haben ja bei mir im Netzwerk oder bei uns im Netzwerk haben wir auch einen Architekt, der sowas für uns machen kann. Wie sind da die Unterschiede bei den Banken, wenn es wirklich um diese Unterlagen geht? Weil wenn ich jetzt bei mir aus dem Alltag berichte, es ist eigentlich, klar, es gibt schon Überschneidungen, aber man hat nicht so einen roten Faden, wo man sagt, die Bank will jetzt immer das. Also es kommt irgendwie immer was anderes um die Ecke, wo man sagt, okay, können wir einholen. Wir haben ja auch so eine Checkliste, wo eigentlich die Standardunterlagen dabei sind, die wir immer einholen. Aber natürlich ist es vielleicht auch mal für einen Eigentümer, wenn ich dem jetzt für 1.500 Euro ein Aufmaß ersparen kann und kann das natürlich vielleicht auch selbst machen. Also ich meine, ich könnte jetzt auch so ein Aufmaß selbst machen, ich kann es halt nicht stempeln. Wie ist da aktuell so ein bisschen im Markt deine Erfahrung? Weil das ist ja teilweise von Sparkasse zu Sparkasse schon anders. Also auf was kann ich mich einstellen, wenn ich jetzt junger Makler bin? Was für Unterlagen werden in der Regel benötigt? Wie sind die Banken drauf? Und wie geht ihr auch vor als Finanzierungsberater dann in der Unterstützung?
Also erstmal ist das eine Sisyphusarbeit geworden von allen Seiten. Für den Makler ist es wichtig, alle Unterlagen, die es nur irgendwie geht, Bauakte, Zeichnung etc. pp. Beizubringen. Wir sind dazu übergegangen, ohne alle Unterlagen können wir gar nichts zur Finanzierung sagen. Das ist natürlich von Bank zu Bank und tatsächlich von Sparkasse zu Sparkasse unterschiedlich. Und das ändert sich dummerweise täglich. Das hat was damit zu tun, dass der Druck in meiner Meinung nach bei den Kreditinstituten, wir sind ja ein reiner Kapitalbeschaffer, das ist ja unsere Kernkompetenz. Das wird problematisch. Von 1% hat sich jedes Kreditinstitut unendlich viele Kunden eingeholt mit einem Zins von 1%, hat den Kapitaldienstfähigkeit kaum geprüft. Und dieses Blatt hat sich total gewendet. Bedeutet, die haben jetzt in ihrem Portfolio unendlich viele Kunden, bei denen sie jetzt schon wissen, mit 4%, wie soll der Kunde das bezahlen?
Hast du gewusst, dass die meisten Makler in den ersten 12 Monaten scheitern? Der Grund? Es fehlt an Struktur, effektiver Akquise und Markenaufbau. Deshalb haben mein Geschäftspartner Max und ich ein exklusives 1:1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Wir helfen dir, schnell Umsätze zu generieren, Kostenfallen zu vermeiden und deine Marke professionell aufzubauen. Stehst du vor der Herausforderung, dein eigenes Immobilienbüro zu gründen oder dein erstes Team aufzubauen? Dann besuche uns auf www.maklercoach.com und buche ein unverbindliches Erstgespräch.
Das wird ein Problem, das kommt irgendwann auf das Kreditinstitut zu. Und da spielt es ja keine Rolle, ob das eine Bank ist, ein Bausparer oder eine Versicherung, sondern das kommt auf alle zu. Und das ist, glaube ich, auch ganz natürlich, ist auch nicht schlimm, aber das eine Kreditinstitut hat die Lösung, das andere die. Man kann auf dem Bankenmarkt Fusionen verstellen bei den Sparkassen in einer rasenden Geschwindigkeit. Das bei den Volksbanken logischerweise auch. Aber da geht die Reise einfach hin. Bedeutet, auch von den Unterlagenlisten muss man sich auf alles einstellen. Alle Unterlagen, die es irgendwie gibt vom Objekt, müssen beigebracht werden. Denn der Kunde könnte sich ja auch bei uns in der Beratung heute für die Sparkasse in Essen entscheiden, morgen aber aufgrund der Annahmerichtlinien und der Dauer der Bearbeitung muss er zur Volksbank Minden gehen. Denn wir wissen ja beide, du als Makler und ich als Finanzierer, oftmals ist das ein reines Zeitproblem. Der Verkäufer will nicht warten, der Käufer will's haben. Wenn er dann ein optimales Angebot hat mit einem Zins, als Beispiel von 3,5, aber die Bearbeitungszeit der Bank ist 30 Tage, ohne Garantie, dass die das ja final machen, dann gucken wir uns ja alle an und sagen, wie sollen wir das jetzt dem Verkäufer verkaufen, dass er 30 Tage noch warten muss? Und dann ist es an uns mit dem Kunden, das transparent auch dem Makler zu vermitteln. So sieht die Sachlage aus. Wenn wir jetzt den Anbieter nehmen, sind wir bei den Bearbeitungszeiten, brauchen die Unterlagen. Sind wir bei dem, brauchen wir dieses Zeitfenster und die Unterlagen. Das kann variieren. Das können wir heute nicht final sagen. Wenn wir uns im Podcast vielleicht in 10 Jahren anhören, lachen wir uns in die nächste Ecke. Aber heute ist es so, dass das keiner sagen kann, wie es generell läuft. Denn dazu ist die Bankenwelt auch, das gibt einfach zu viele Banken, die alleine das so entscheiden können, wie sie es entscheiden können. Und das ist ja auch richtig so, dass sie es alleine entscheiden können.
Ja, verstehe. Also Tipp von unserer Seite aus jetzt im Prinzip für alle, die zuhören, im Prinzip alle möglichen Unterlagen.
Ja, Bauakte, Flurkarte, Grundbuchauszug, bei Wohnung, Teilungserklärung.
Es gibt so ein paar Standardsachen, wo ich jetzt sage, also jeder seriöse Makler holt natürlich Grundbuchauszug, holt Teilungserklärung und sowas. Ne? Das sind ja alles, in meiner Welt sind das so Standardsachen. Aber dann gibt es ja trotzdem immer mal wieder so ein, zwei Dokumente, wo du sagst, na gut, okay, die hat jetzt weder der Eigentümer, dann gehe ich aufs Bauamt, will mir die Bauakte anschauen. Also bei uns, Südliche Weinstraße, kommt es sehr häufig vor, dass ich beim Bauamt sitze, war gerade vor 3 Wochen wieder, da habe ich mir die Bauakte von 3 Objekten anschauen wollen und dann bin ich hingekommen, da hat die Dame gesagt, Herr Lauer, ist nur das eine Objekt, ist da, von den anderen beiden haben wir keine Bauakte. Ist nicht da, ist nicht im Archiv, ist nicht vorhanden. Okay, und jetzt, das ist ja das, was ich dann meine. Jetzt ist ja vielleicht der einfache Weg, wenn du als Makler ein bisschen Ahnung hast, hast jetzt halt nicht groß Dachschrägen, hast nicht groß irgendwie verwinkelte Räume, dann ist es ja easy going, mal schnell ein Aufmaß zu machen und dann sagst du ja, okay, ich kann die Wohnfläche berechnen, wenn ich mich ein bisschen auskenne, ist jetzt kein großes Hexenwerk. Also da passiert auch nicht viel. Wenn jetzt die Räume verwinkelt sind, wenn große Dachschrägen sind, da hat vielleicht der ein oder andere schon mal mehr Probleme damit, okay. Aber grundsätzlich würdest du vielleicht als Makler erstmal sagen, okay, ich weiß einfach für mich von der Haftung her, die Wohnfläche von 90 Quadratmeter, die mir die Eigentümerin gesagt hat, die passt, die steht auch nochmal in der Teilungserklärung oder die ist auf den Aufteilungsplänen drin, die Maße passen, ich kann das erstmal so machen. Und wenn du jetzt Glück hast und du berätst beide Kunden optimal, weil du sagst ja 90 Quadratmeter, das passt, ich kann dahinter stehen und der Kunde wählt eine Bank, aus Versehen oder weil es einfach die beste Bank in dem Fall ist. Und die Bank sagt, okay, wenn der Makler mir das hier unterschreibt, 90 Quadratmeter, das passt für mich. Und die andere Bank sagt aber, nee, das nehme ich nicht vom Makler. Ich möchte ein Aufmaß haben. Ich möchte richtig vom Architekt und so weiter. Keine Ahnung, dann kostet es von mir aus 500, 600 Euro. Und dann ist ja schon legitim, dass der Makler sich vielleicht überlegt, dann versuche ich es vielleicht erstmal mit der eigenen und spare der Eigentümerin oder vielleicht auch mir selbst, wenn ich selbst bezahle als Makler, wenn es vielleicht zur Dienstleistung dazugehört, spar mir diese 600 Euro. Ist ja legitim. Deshalb also merke ich auch bei vielen Maklerkollegen, dass wir würden uns natürlich wünschen, dass es irgendwie so eine Art roter Faden gibt bei den Banken. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so erkennt, okay, es ist wirklich Wirrwarr teilweise. Jetzt hast du gerade schon die Bearbeitungszeit auch angesprochen. Wir wollen jetzt hier natürlich kein Bankenbashing machen oder sowas. Die versuchen alle ihr Bestes, ist auch vollkommen legitim. Aber auch da, jetzt spreche ich wieder von meinem Alltag, merken wir natürlich auch eine deutlich längere Bearbeitungszeit als früher noch. Und teilweise, ich drücke es mal so aus, ist zumindest das Gefühl, dass es auch absichtlich verlangsamt wird. Ich drücke es mal so aus, du kannst gleich was dazu sagen. Du bist jetzt ja kein Banker, aber musst natürlich ein bisschen neutral bleiben. Dass es absichtlich verzögert wird. Wenn ich dann, wir haben teilweise schon Fälle gehabt, dann hieß es, ja, wir brauchen 18 Werktage, um die Unterlagen zu prüfen. Und dann, du weißt, wie das bei uns abläuft, wir haben die Unterlagen sauber sortiert, die Bank kriegt den Cloud-Link, hat alle Unterlagen und dann kommt so am 17. Tag, kommt dann, ah ja, wir brauchen aber noch, was weiß ich, die dritte Seite vom Versicherungsnachweis. Jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, ne?
Ja.
Woran ist das festzumachen? Ich weiß nicht, ob du es beantworten kannst, aber mich würde es interessieren. Ist es wirklich so, dass du sagst, vielleicht auch teilweise, die haben zu viel zu tun? Ist es wirklich dahergehend, dass die sagen, wir sind halt extrem vorsichtig aktuell und prüfen wirklich alles bis ins Detail? Weil das ist ja sicherlich vor 3-4 Jahren nicht so gewesen. Da hat man teilweise echt schnell die Zusage gehabt, wo ich gesagt habe, der kann gar nicht jede Seite von den Sachen angeschaut haben. Gibt es da was, wo du sagst, na, daran kann man das schon ein bisschen festmachen, dass es halt extrem lange Prüfungszeiten sind, Bearbeitungszeiten sind? Sicherlich von Kunde zu Kunde auch, es gibt halt, das kann man ganz offen ehrlich sagen, es gibt halt einmal bessere Kunden, wo halt die Bank vielleicht auch sagt, den will ich unbedingt haben, weil der hat eine super Bonität, der hat schon 10 Immobilien, den möchte ich gern haben. Und dann gibt es halt andere Kunden, wo man vielleicht sagt, die haben sowieso nicht alle Unterlagen eingereicht, ne? Die sind nicht so hinterher, ohne das jetzt abwerten zu meinen, aber wissen wir ja. Ne? Gibt es da Punkte, wo du sagst, ja, da kann man es ein bisschen festmachen, dass es einfach länger dauert?
Also jetzt hast du mir ja ganz wenige Fragen auf einmal gestellt, aber vielleicht fange ich mit der ersten an, Zeichnung etc. pp. Also wenn es das ist, das Problem ist, dass in der Bauakte nichts ist, das ist ja meistens ein regionales Problem, dann wissen das regionale Banken ganz genau. Also die sind dort tätig. Da kommt ja nicht das erste Geschäft, wo jemand sagt, die Bauakte gibt es gar nicht. Dann findet man mit der Bank einen Weg. Dann sind die das schon gewohnt. Wenn ich dann natürlich eine aussuche, die 100 Kilometer weiter ist, weil es die beste Kondition ist, dann muss ich in Kauf nehmen, dass ich dann einfach vielleicht mal einen Architekten da durchschicken muss und dass das dann länger dauert. Aber hiesige Banken vor Ort, die wissen das. Die kennen sich im Markt hundertprozentig aus, die gehen da seit Jahrzehnten ein und aus, bei jedem haben da Sachen finanziert. Also das ist halt, wie man sich, was man sich aussucht und was der Kunde gerne möchte. Und das ist halt auch ein Teil der Beratung, das direkt dem Käufer zu sagen, wie machen wir das? Wie stellst du dir das vor? Und da sind auch alle dankbar für, wenn man das so sagt, wie du es aussahst, Mensch, wenn wir das jetzt da und da wählen, müssen wir davon ausgehen, dass wir so eine bemaßte Zeichnung vom Architekten brauchen. Kostet, zack, 1.000 Euro.
Klare Kommunikation einfach.
Ganz klar. Wir müssen mit dem Kunden klar kommunizieren. Das schätzen die auch alle. Denn das Ziel ist ja vordefiniert. Zu der nächsten Frage, Mensch, wie ist denn das mit der Bearbeitungszeiten von Bank zu Bank? Das ist einfach der Bearbeitungsstand, der Krankenstand mittlerweile in einem Kreditinstitut. Da können wir alle nichts gegen machen. Auch das kann ich nicht pauschal, wir sind ja deutschlandweit tätig, pauschal so sagen. Wir hatten auch Fälle, da stand 2 Tage drin, da wurden leider 14 Tage draus. Andersrum standen da Fälle mit 20 Tagen. Der Kunde wollte das aber unbedingt da. Nach 2 Tagen war das Ding durch. Und das hat überhaupt nichts mit dem Kunden, überhaupt nichts mit dem Fall zu tun. Gestern Abend habe ich um 19.30 Uhr einen Anruf gekriegt von der Sparkasse aus Holstein. Holsteinische okay. Sparkasse. Ja, ich fand's mega.
Ja, absolut.
Aber die hat gesagt, wir haben hier einfach Urlaub, Krankenstand, wir machen das weg, was ganz dringend ist. Und sie warten schon seit 7 Tagen, ich brauche noch das und das. Fand ich jetzt auch nicht so witzig, weil das war alles schon genehmigt. Aber es ist so, wie es ist. Wir müssen uns damit einfach anfreunden und müssen, glaube ich, oder müssen, wir müssen ja nur so ein paar Sachen, aber wir sollten einfach auch dem Käufer und höchstwahrscheinlich auch dem Verkäufer ganz transparent das alles mit auf den Weg geben, damit alle wissen, wo jetzt der Stand ist. Vielleicht mal zu den Banken an sich. Also es ist nicht anormal, dass man auch den Anbieter leider 2-3 Mal wechseln muss, bis einer auch sagt, das nehme ich. Auch normal. Zu deiner nächsten Frage, was machen wir denn mit Leuten, wie gehen wir mit Leuten um, die schon 3, 4, 5, 6 Immobilien haben, sogenannte Immobiliensammler? Das wird in Zukunft, glaube ich, so sehen wir das hier im Markt, unendlich schwer. Denn, wie du es eben auch sagtest, bei der 1%-Regel, sage ich immer, 1%-Finanzierung, hat das kein Mensch geprüft. Die Kapitaldienstfähigkeit oder sonst was, das hat sich geändert. Die ersten Banken sagen bei uns im Gespräch, wenn ihr uns jemanden bringt, wir unterhalten uns ja auch im Vorwege mit einer Bank, wenn wir mit der sehen, dann wollen wir vielleicht ein bisschen mehr Geschäft drüber abwickeln, haben die auch Interesse dran. Wenn wir jemanden haben, der hat das 4., 5. oder 6. Objekt, alles Wohnungen, die prüfen die komplette Kapitaldienstfähigkeit. Das heißt, der Kunde müsste im Notfall alles von diesen offenen Darlehen selbst zahlen können. Und wenn sich das durchsetzt, wird das natürlich, ich finde das ein bisschen schwierig, um nicht zu sagen, für manche nicht darstellbar. Aber wenn sich das durchsetzt, dann wird es tatsächlich für den Kapital- oder für den Objektsammler etwas schwieriger. Und so ist der Kapitalmarkt zurzeit, das ist Daily Business, das ist nicht mehr so ich brauche nur die und die Unterlagen, ich brauche nur den und den Kunden, das winken wir alles durch, das ist es nicht mehr. Und das führt dazu, dass die Beratung eigentlich mit dem Käufer, unserer Meinung auch, mit dem Verkäufer viel mehr im Vordergrund rückt. Dass es nicht mehr ein reines Zinsgeschäft ist. Wie ist der Zins? Ich hole mir den besten Zins. Den besten Zins nützt mir alles nichts, wenn ich gar keinen finde, der das macht. Sondern ich muss hier eine Beratung durchführen. Was möchte er? Welches Zeitfenster hat, wie wir das eben schon hatten? Welche Objektdaten sind da? Welche Bank kann sich das überhaupt mit den Objektdaten vorstellen? Wie realisieren wir das? Und das ist heute eine ganz offene, transparente Arbeit für uns.
Das heißt, du sagst jetzt die ganze Zeit immer auch die Kommunikation mit dem Verkäufer. Was würdest du denn den Maklern raten in Sachen Kommunikation mit dem Verkäufer, wenn es um das Thema Finanzierung geht? Also ich kann mal aus meinem Alltag berichten. Bei uns ist es so, wir gehen natürlich schon, wenn wir das Objekt in Auftrag bekommen, gehen wir natürlich schon so ein bisschen den Prozess durch mit dem Verkäufer, ja, und sagen natürlich auch, okay, Sie haben jetzt, was weiß ich, nur die drei Unterlagen. Das heißt, der nächste Schritt für uns ist erst einmal Kontakt zum Bauamt, für die Bauakte uns einzuschauen, weil wenn eine vorhanden ist, sind da eigentlich alle Sachen drin, ja. Dann haben wir alles. So. Ja. Oder bei einer Eigentumswohnung, Hausverwaltung, Protokolle, Abrechnungen, Teilungs- und so weiter. Wenn jetzt zum Beispiel keine Bauakte bei uns vorhanden ist oder da ist keine Pläne drin oder sowas, was dann selten vorkommt, also entweder ist sie gar nicht da oder es ist alles da, dann sind wir ja mittlerweile auch in der Zusammenarbeit mit euch, weil ihr habt ja letztes Jahr auf der Konferenz auch vorgestellt, hey, das sind einfach Unterlagen, die brauchen wir immer, pauschal. Ja. Bei uns ist es eigentlich schon so, dass wir in der Regel dann schon beim Termin dem Kunden sagen, wenn das und das nicht da ist, müssten wir das erstellen lassen, haben einen Kooperationspartner, so und so sieht's aus. Weil am Schluss Schnelligkeit, ja. Das heißt, der Kunde ist da vor Ort, sagt, Immobilie besichtigt, würde mich weiter interessieren, kriegt er von uns abends diesen Link, hat alle Unterlagen, am nächsten Tag sagt er, würde es gern kaufen, geht zur Bank, die Bank hat direkt alle Unterlagen, dass man keine Zeit verliert. Ja. Das kommunizieren wir jetzt persönlich bei mir im Team schon auch so mit dem Verkäufer. Ja. Gibt es noch was anderes, wo du jetzt sagst, da ist die Kommunikation mit dem Verkäufer auch wichtig? Also meinst du jetzt eher dann im Nachgang, wenn das alles gerade geprüft wird, dass man da immer mal so ein Update gibt?
Natürlich.
Oder?
Ja. Also wir machen das nicht nur bei Kensington-Maklern, sondern auch bei anderen Maklern oder die es kommen ja auch so Kunden zu uns, die mit irgendeinem fremden Maklern das Objekt dort gefunden haben. Dann sprechen wir auch mit dem Makler und sagen, da und da sind wir, nicht explizit logischerweise, aber da und da sind wir, die und die Unterlagen fehlen. Ist es für Sie, ist da Druck auf dem Kessel beim Verkäufer? Möchten Sie, dass wir den Verkäufer in Absprache mit dem Käufer kurz kontaktieren und sagen, wie weit das ist? Das muss alles transparent kommuniziert werden. Das ist keine Nummer, die wir in Anführungsstrichen ziehen. Wenn der Käufer muss es ja wissen und die Option haben. Denn für den, wenn er das wirklich möchte, ist es ja relativ wichtig, auch zu transportieren an alle Beteiligten. Das dauert einfach noch, warum auch immer. Denn der Verkäufer könnte ich mir ja vorstellen, wenn der Makler sagt, ich habe jetzt einen, der will das unbedingt, der rennt jetzt zur Finanzierung oder rennt jetzt das zu diversen Banken oder das ist in Arbeit bei uns im Haus. Da denkt er doch so, wann ist denn jetzt hier wohl der Notarvertrag? Wann machen wir den? Und dann kann sich das einfach unendlich nicht, aber das kann sich einfach ziehen. Und ich glaube, wir gewinnen immer durch Transparenz. Das wird nicht jeder Kunde mögen, also okay, nicht jeder Käufer wird das mögen, logischerweise nicht jeder Makler wird das mögen, aber die Option finde ich, kann man ruhig mal aussprechen. Wir machen das unter Umständen, wenn es gewünscht ist. Denn es ist ja ein Unterschied, ob der Kunde da anruft, der Käufer, der Makler oder derjenige, der die Finanzierung richtig betreut und sagt ganz neutral, wir haben erfahren durch den Makler, durch den Käufer, dass er dieses Objekt kaufen möchte. Wir wollten ihm nur einen kleinen Stand geben, neutral, ist mit dem Käufer abgesprochen, der weiß das logischerweise, wir stehen an dem und dem Punkt, ganz neutral, ohne einen Ansatz eines Details, woran es liegt. Und das kommt sehr gut an.
Das ist auch für alle, die jetzt gerade zuhören, das ist ein sehr, sehr wichtiger Mehrwert für die Makler. Deshalb arbeiten wir mit euch. Und aber auch mit meinem Kontakt, wir nennen jetzt keinen Namen, den du ja schon kennengelernt hast, der ja für uns die letzten Jahre über die Finanzierung gemacht hat, der bei uns regional vor Ort ist, weil eben genau das gegeben ist. Ja. Dass man eben aktiv auch mal eine Rückmeldung bekommt. Fabian, das läuft, das sieht gut aus oder hier hakt's, hier hat der Kunde was nicht geliefert. Also ich kriege quasi als Makler so ein bisschen so ein Status-Update, ungefragt, weil es einfach dann in der Zusammenarbeit schon so klar ist, dass ich das auch erwarte. Und ich vertraue natürlich. Also wenn du jetzt zu mir sagst, Fabian, das sieht hier gut aus, dann weiß ich, okay, das sieht gut aus. Ist keine Garantie, aber das sieht gut aus. Wenn du zu mir sagst, Fabian, das sieht aufgrund dessen und dessen sehr schlecht aus, vielleicht bei dem Kunden, da weiß ich für mich schon mal, oh, wird schwierig. Ja? Und wir haben jetzt ja überwiegend Makler, die gerade zuhören. Für dich als Makler ist es halt unheimlich wichtig, weil der Eigentümer kommt ja wieder auf dich als Makler zurück und fragt, Herr Lauer, wie sieht's denn aus? Ja? Was ist denn jetzt mit dem Käufer?
Wen soll er sonst fragen?
Der war ja schon vor 5 Tagen bei der Bank. Ne? Wie schaut's denn aus? Und dann ist es immer super, super effizient und einfach, es ist einfach professionell, wenn man so einen Sparringspartner hat in Sachen Finanzierung, dem man vertrauen kann und der auch weiß, okay, der Fabian erwartet jetzt auch ein bisschen Feedback. Und umgekehrt aber genauso. Ne? Also der Finanzierer weiß dann auch, wenn ich jetzt vielleicht die Besichtigung noch weitermache, weil ohne Reservierung und sowas werden die Besichtigungen bei uns weitergemacht, das weiß aber auch der Kaufinteressent, kann es theoretisch jederzeit sein, dass da jemand anderes ist. Dann gehe ich natürlich aktiv auch auf den Finanzierer zu und sage, du pass auf, wir haben jetzt ein zweites Angebot, ich rede mit dem Käufer, aber nur, dass du Bescheid weißt. Ne? Also es muss ein Zusammenspiel sein. Das kannst du aber nur schaffen, wenn du Leute halt in deinem Netzwerk hast, wo beide Parteien wissen, was erwartet der andere. Und dieses aktive Feedback geben, also ich will jetzt nicht sagen, dass es nur bei dir so ist und nur bei dem anderen Kontakt, dem lieben Kevin, haben wir auch schon 1-2 andere Finanzierer mal gehabt, aber zu 90% kenne ich das von Finanzierern nicht, dass die, wenn ich die jetzt auch nicht kenne, vom Kunden kommen, dass die aktiv mal Kontakt zu uns aufnehmen und sagen, so ist der Stand oder sowas. Ne? Und das ist natürlich ein Ultra-Mehrwert, gerade bei dem Thema wieder, wo wir vorhin waren, wenn halt so viel Zeit vergeht, weil wenn die Bank halt nur mal 18 Tage braucht, dann braucht die 18 Tage. Es kann ja niemand ändern. Ja? Und dann ist halt dieses Status, diese Updates sind halt ultra wichtig. Ne? Von daher finde ich das gut, dass du es gerade angesprochen hast, weil das ist ein super Mehrwert, den man bieten kann und der für alle Beteiligten in dem Prozess von Vorteil ist. Ja.
Unser heutiger Partner kann Immobilien schon seit 1998. Die Marke Kensington öffnet mutigen Unternehmern und Maklern die Türen zu einer innovativen und starken Marke in der Welt der Immobilien. Mit einem internationalen Netzwerk, dem Zugang zum Luxussegment und einem exzellenten Weiterbildungsangebot in der hauseigenen Academy sorgt Kensington nicht nur für das Wachstum seiner Marke, sondern vor allem auch für die Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit und Fähigkeiten. Wenn auch du ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein möchtest, dann fordere dir noch heute dein kostenloses Infopaket an unter www.kensington-deutschland.com.
Lass uns mal ein bisschen jetzt auf das Thema Kensington Financial Services gehen. Wir sitzen jetzt gerade hier in Bremen, bei euch in der Zentrale. Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, Daniel und du, also Daniel Malek, CEO Kensington Deutschland, den ich ja später auch noch interviewen darf. Schauen wir mal, was für eine Folge als erstes dann rauskommt. Ihr habt euch da kennengelernt und habt das zusammen so ein bisschen geplant. Dann kam erst Finago. Das war, glaube ich, primär deine eigene Company, also noch ohne André, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt heute ist dann diese Company draus entstanden, die unter der Marke arbeitet, unter der Flagge arbeitet und entsprechend Verantwortung mit sich bringt. So hast du es vorhin ausgedrückt. Kurzum, was seid ihr? Wenn ich jetzt Kunde bin und wenn ich jetzt vielleicht aber auch gerne Mitarbeiter sein möchte, was macht ihr genau? Wir haben jetzt sehr lange über Finanzierung gesprochen, aber was ist der Unternehmensgegenstand? Du hast vorhin, wie hast du es gesagt, Geldbeschaffer? Ne?
Kapitalbeschaffer.
Kapitalbeschaffer, genau. In welcher Form? Was kann ich alles bei euch bekommen? Wann sollte ich mit euch zusammenarbeiten? Erzähl mal ein bisschen was über die Company.
Also generell haben wir uns so breit aufgestellt, dass wir Kapitalbeschaffung in jeglicher Art und Weise begleiten. Bedeutet das Butter- und Brotgeschäft sind normale Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Und da die Kredite den Käufern andienen. Darüber hinaus noch eine große Sparte, die Gewerbefinanzierung und die Projektfinanzierung. Das ist natürlich die Champions League in der Kapitalbeschaffung, denn da ist das Klavier noch ein bisschen größer, die Tastatur, die Klaviatur und eigentlich alles. Selbstständige, die, ich sag mal, Überbrückungsdarlehen brauchen, melden sich bei uns. Arztpraxen, die gekauft werden sollen, Firmen, die gekauft werden sollen, Überbrückungskredite, Zwischenfinanzierung, alles, was wir uns unter Kapitalbeschaffung vorstellen. Da werden wir nicht alles begleiten können, aber die werden uns angeraten. Oder nicht angeraten, sondern die werden uns halt hier von diversen Empfehlungsadressen oder Leuten, die das professionell machen, ins Haus getragen und dann versuchen wir uns damit zu beschäftigen, müssen aber leider auch, wie bei den Finanzierungen, die wir vorher besprochen haben, ab und zu auch mal sagen, dass wir das nicht begleiten können. Wenn der Kunde nicht alle Unterlagen hat, wenn der Kunde nicht alle Objektunterlagen hat, die werden ja nicht alle vom Makler vertrieben, sondern einige kaufen auch selbst, dann können wir uns einfach nicht damit beschäftigen. Bei den Projektfinanzierungen ist das natürlich ein unwahrscheinlich zähes und komplexes Geschäft, denn nicht jedes Projekt kann ja realisiert werden. Wir begleiten es von ersten Tag an, bedeutet, wie ist die Entwicklung meinetwegen einer Gewerbeeinheit mit 100 Einheiten drin, Hotels oder sonst irgendetwas. Das kann natürlich passieren, dass man sich damit ein halbes Jahr, ein Jahr beschäftigt und dann klappt das alles nicht. Das ist einfach das, deswegen sagt die Champions League, das schwierigste Geschäft überhaupt. Aber normal kann man sich merken, alles, was es bei Existenzgründern, auch bei Maklern, die bei Kensington anfangen, können wir mittlerweile auch eine Lösung erarbeiten. Das klappt auch mal nicht, ganz normal. Aber das ist unser Daily Business, die komplette Kapitalbeschaffung.
Okay. Wann seid ihr losgestattet mit Kensington Financial Services? Halbes Jahr ungefähr, ne?
Ja.
Roundabout,
ja.
Okay. Ihr wollt jetzt Schritt für Schritt diese Company aufbauen. Du hast schon gesagt, wir operieren deutschlandweit. Klar, seid direkt in die Marke reingekommen. André hat einen super Background, hast du vorhin schon kurz angesprochen. Ja. Du hast einen super Background. Das heißt, ihr seid jetzt ja keine Quereinsteiger, sondern ihr seid schon Experten und habt jetzt einfach dieses Unternehmen gegründet, was jetzt ausgerollt wird, ne? Was jetzt aufgebaut wird. Wenn ich jetzt Finanzierer bin, der am Bodensee arbeitet, Südliche Weinstraße arbeitet, Berlin arbeitet, was auch immer.
Und wie sagt, hast du die Orte genommen? Das ist jetzt krass. Jetzt gehen wir weiter.
Einfach so.
Nee, das finde ich gut. Nehme ich doch auf. Alles gut.
Wo war ich? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
Ich habe nichts gesagt.
Und ich sage jetzt, hey, ich bin hier Finanzierer und ich mache schon ein gutes Geschäft oder ich bin vielleicht auch noch am Anfang, wie auch immer, und will einfach eine Veränderung und die Marke hier klingt interessant. Man muss ja ehrlicherweise gestehen, wir sind jetzt nicht das erste Franchise, was jetzt eine eigene Finanzierungssparte hat, das haben ja andere auch. Macht ja Sinn, also die Überschneidungen sind ja, liegen offen, ne? Das ist jetzt kein Geheimnis. Wie wollt ihr es aufbauen? Wollt ihr eigene Standorte bauen? Wollt ihr Makler haben? Wollt ihr freie Partner haben? Wie ist es generell in der Branche? Weil bei uns Maklern ist ja zu 95% selbstständige Leute, ja, die mitarbeiten. Sehr, sehr wenige Angestellte, außer jetzt Backoffice-Kräfte. Aber wenn wir jetzt um die Vertriebler reden, sehr, sehr wenige. Ich weiß gar nicht, wie es in der Finanzierungsbranche ist. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was sagen und auch gerne mal, was ist so eure Idee? Oder wann würde ich vielleicht auch zu euch passen? Was für Leute wollt ihr?
Also generell ist es so, dass der Plan war zum Anfang, wir machen alles von Bremen aus, über die ganze Kensington-Gruppe und auch über andere Makler in Bremen haben wir und im Umland auch ein paar oder mehrere Makler, die nicht zu Kensington gehören, die trotzdem mit uns arbeiten, obwohl wir auch Kensington Financial Services heißen. Das ist das Thema Nasengeschäft. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass wir in gewissen Regionen das nicht realisieren können. Das sind Ballungszentren. Zum Beispiel, und das ist jetzt witzig, tatsächlich in Berlin, Bodensee, Weinstraße, in der du da arbeitest. Und da versuchen wir, sogenannte Partner zu finden, selbstständige Finanzierungsberater, die das unter unserem Label machen. Lizenznehmer, könnte man da sagen, Kooperationspartner oder sonst was. Und die werden dann die einzelnen Showrooms betreuen, alles ja freiwillig. Das ist ja vielleicht bei der Konkurrenz, bei den Mitbewerbern in dem Franchise-Unternehmen, bei den Maklern etwas anders. Ein Konkurrenzunternehmen verpflichtet die Makler ja bei seinem Financial Services die Kunden unterzubringen. Das wollten wir absichtlich nicht, denn Verpflichtungen, wenn man nicht den Mehrwert sieht in der Marke und wenn man sich die Kraft durch die Marke sieht und wie man sich selbst als Fabian Lauer präsentiert, wenn man sagt, ich bin nicht nur ein Makler, sondern ich kann auch alles darstellen, was dazugehört. Und dazu gehört eine Finanzierung ganz einfach in 90% der Fälle, glaube ich, ist das nicht zielführend. Und so haben wir uns entschlossen, dann halt auch Regionen abzugeben, in Anführungsstrichen, die nicht selbst zu betreuen, obwohl wir sie betreuen, aber halt nicht von hier aus. Und da sind das die ganzen Ballungszentren, Hamburg, Berlin. In Berlin sind wir schon ganz weit. Das kommt jetzt als, dir kann ich es ja sagen, hört ja keiner zu, Top-Sekret als erstes. Und Bodensee vielleicht oder die Gegend als zweites, aber das weiß ja uns beiden jetzt keiner. Und danach kommt sicherlich Hamburg, da sind wir in ernsten Gesprächen, also auch weiten Gesprächen. Ja, und dann Ruhrpott, die ganze Region dort. Wir suchen und finden gerade auch ganz viel Selbstständige, die natürlich durch die Marktentwicklung auch ein bisschen weniger zu tun haben. Wir suchen, das sind immer alles Top-Leute. Das heißt, wenn du einen normalen Finanzierer triffst und der macht ein Volumen zwischen 10 und 20 Millionen, dann weiß der schon, wovon der spricht. Dann hat der schon feste Strukturen und dann ist das schon einer, der ist, wie ich immer sage, vollgastauglich, der ist schon durch viele Stürme durch. Der weiß, was der Kunde möchte, was die Makler möchten und der ist genauso, wie du das von deinem kennst, sind das Fachleute, die eng am Makler sind. Warum? Weil der Makler natürlich die Schlüsselposition hat, das ist doch klar. Wir suchen aber auch nach wie vor Angestellte, die dann, das ist Zukunftsmusik, irgendwo meinetwegen in Bochum sitzen von uns, in einem Büro und von dort aus die Region betreuen können. Wir haben darüber hinaus noch Kooperationspartner, kleine Immobilienfinanzierer, die, ich sag mal, irgendwo in, will ja keiner Gegend zu nahe treten, aber die irgendwo in Braunschweig als Beispiel sitzen, regional da schon immer waren. Die sind auch bei 10 Millionen als Beispiel an Umsatz, was man sich bei einer Plattform immer erarbeiten muss, sogenannte Provisionstabellen, die wir vielleicht auch noch gewinnen können, da wir eine andere Aufstellung da haben. Wir sind aber, und das ist so zurzeit ein Start-up, wir sind eine kleine Familie, wir sitzen hier zu dritt, haben jetzt eine ganz tolle Praktikantin, ein Schatz kann ich dazu nur sagen, und arbeiten uns jeden Tag familiär und ganz offen an den Themen ab.
Step by step.
Anders geht's nicht.
Ja.
Ganz langsam. Und die Vorschusslorbeeren, die wir aus der Vergangenheit haben, versuchen wir zu erfüllen. Das schaffen wir, glaube ich, auch sehr gut. Und das, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Jeder Makler wird einen Finanzierer haben, aber der Finanzierungsmarkt wird sich genauso wie der Maklermarkt die nächsten Jahre komplett ändern und drehen. Ich glaube, ein kleiner Makler, der, bleiben wir bei Braunschweig, ja. Der in Braunschweig sitzt, Einzelkämpfer ist, wird die nächsten 5 oder 10 Jahre es wirklich sehr, sehr schwer haben.
Verstehe.
Und da braucht man, glaube ich, jemanden an seiner Seite. Und das meine ich gar nicht von der Bürokratie, sondern alleine von der Wahrnehmung her. Der muss von der Bürokratie so viel Geld in der Hand nehmen, von der Wahrnehmung so viel Geld in der Hand nehmen. Ich glaube, das wird es auf Dauer nicht mehr geben. Das hat die Versicherungsbranche hinter sich, das hat die Kreditvermittlerbranche hinter sich. Das ist ganz normal. Und ich glaube, da sollte man sich einem Brand anschließen, was noch im Aufbau ist, was will, was Leidenschaft noch hat. Und da bekommen wir zurzeit auch tatsächlich unsere Interessenten, unsere Bewerber her, die sich bei uns melden und sagen, Mensch, was können wir denn zusammen machen? Und das finde ich immer ein ganz gutes Kompliment.
Das klingt sehr spannend, was ihr vorhabt und wie ihr es aufbaut. Ich kriege es ja mit. Wie gesagt, durch den einen Kontakt weiß ich ja dann auch, okay, das ist auch auf eurer Seite aus sehr, sehr transparent, sehr seriös. Also ne, ihr liefert dann auch ab, nicht nur große Töne, sondern ihr liefert dann auch ab. Also ich rede jetzt nicht vom Kunden, da kennen wir uns ja schon lange, das passt sowieso, sondern auch wirklich dann von möglichen Geschäftspartnern, möglichen Leuten, die dann sich der Marke anschließen. Das ist, scheint ein sehr, sehr gutes Konzept zu sein. Und bin sehr gespannt, was da gebaut wird.
Man kann es nur transparent machen. Man gewinnt Leute nur über Transparenz. Wenn ich die Hälfte mal eben auf dem Weg vergesse, könnte es ja auch sein, dass ich die Hälfte aus einem bestimmten Grund weglasse. Klar. Und deswegen ist die Transparenz, glaube ich, ein Schlüssel dazu, Leute für sich zu gewinnen. Das ist erstmal die Nase und die Art und Weise. Aber wenn man dann auch liefert und ganz ehrlich ist, das können vielleicht nochmal beim nächsten Podcast jemand aus, der uns in Berlin zum Beispiel vertritt, vielleicht nochmal seine Sichtweise der Dinge sagen. Ist schon ganz wichtig und das alles andere bringt, glaube ich, nichts.
Ja. Das waren doch schöne Abschlussworte. Das war ein guter Podcast. Wir sind, glaube ich, gut, sehr effizient, kurz und prägnant, aber mit vielen Insights auf die Sachen eingegangen. Und ich weiß ja, du warst ja vorher aufgeregt, das kann man ja jetzt sagen, das schneiden wir auch nicht raus, lassen wir drin, du warst aufgeregt. ihr habt öfters den Termin verschoben als alle andere, was aber gar nicht böse ist.
Ich möchte das nicht besprechen. Es tut mir leid und das habe ich oft genug gesagt, ich möchte es nicht nochmal besprechen.
Aber es war doch gut so, weil jetzt heute bin ich ja eh hier und das war viel angenehmer wie jetzt über PC. Also Live-Podcast ist immer viel angenehmer.
Du hast mir das leicht gemacht.
Ja, alles.
Danke.
Das hat gut funktioniert und ja, wie so oft macht es auch natürlich bei euch Sinn, dass wir so in 1 bis 2 Jahren Teil 2 machen, um zu schauen, wo steht die Marke, wo ist die Reise hingegangen. Und wir müssen jetzt gleich noch was besprechen, weil mir ist eine Idee gekommen, als du so über die Vision philosophiert hast von euch. Da kam mir eine Idee, aber das ist nichts für den Podcast, das machen wir jetzt, wenn das Mikro aus ist. Lieber Hilmar, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Insights und für jeden, der zuhört, wenn ihr interessiert seid an Finanzierungen, an Kapitalbeschaffung oder an einer Zusammenarbeit mit Hilmar, ich verlinke natürlich. Und wenn ihr weiteres braucht, dann auch gerne mir schreiben und ich stelle den Kontakt sehr, sehr gerne her. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich die Marke mal anzuschauen. Und es lohnt sich noch mehr, sich wirklich mal den Hilmar und auch den André anzuschauen. Vielleicht auch im ersten Step, wie damals du und André, einfach mal sich untereinander mal austauschen, kennenlernen und dann kann man ja schauen. Muss ja nicht immer direkt eine Zusammenarbeit sein, sondern einfach mal aus dem Außenaustausch. Ich glaube, da seid ihr auch offen dafür.
Natürlich. Jetzt fallen mir auch noch 1000 Sachen an, die ich noch sagen könnte. Total witzig. Das machen wir vielleicht, wenn ich das darf, nochmal ein andermal oder André macht das, oder?
Sehr gerne, sehr gerne.
Das war sehr, sehr angenehm. Ich hätte nicht gedacht, dass das so angenehm ist. Das muss ich offen zugeben. Aber wer macht schon in seinem Leben oft Podcast?
Ja, ich ein bisschen öfter, aber die Gäste ein bisschen seltener. Aber das war gut. Also du hast dich sehr gut geschlagen. Gar keinen. Müssen wir auch nichts rausschneiden. Passt alles tipptopp. Hilmar, vielen Dank.
Danke. Ich danke dir.